Den Bibelkurs, der im Moment in Eidlingen im Mutterhaus hier stattfindet. Gestern hat es begonnen. Für die nächsten 3 Wochen sind wir zusammen, um zu hören von der Bibel, aus der Bibel. Morgens gibt es eine Einheit, nachmittags gibt es eine Einheit, ganz oft gibt es abends nochmal eine Einheit. Dafür sind wir zusammen hier. Die Einladung auch an Sie teilzunehmen, wenn Sie Zeit haben, als Tagesgast hier im Zelthaus, vormittags ab 10, ab 3:15, 9:15, nachmittags ab 16 Uhr und ansonsten finden Sie auch am Ausgang des Programms, was in den Wochen so stattfindet. Wir wollen uns als Bibelkurs jetzt kurz vorstellen mit einem Lied und singen das jetzt.
Du kommst höher, du kommst in Schwung. Wenn du liest, was Haniel Strebel schreibt, es ist tatsächlich so, Dr. Haniel Strebel schreibt viel und bevor er schreibt, liest er sehr viel. Und er macht es sehr leicht für die, die es interessiert, mitzulesen. Wenn Sie den Blog aufmachen, Haniel bloggt, können Sie lesen. Welche Bücher er gelesen hat, über was er nachgedacht hat. Und das ist nicht wenig. Sie können auch lesen, dass er mit der tüchtigsten Frau der Welt verheiratet ist, dass er Vater von 5 Kindern ist und 5 Söhne sind es, dass er Betriebswirtschaft studiert hat, dass er Theologie studiert hat, dass er im Personalwesen tätig ist als Coach und Berater und Organisationsentwickler und noch vieles mehr und dass ihm am Herzen liegt, das Wort Gottes ins Leben hineinzunehmen. Nicht nur als geistige, anspruchsvolle, schwungvolle Übung, sondern dass es das Leben erreicht. Wir freuen uns sehr, wir haben das Vorrecht, seit Donnerstag Familie Dr. Haniel Strebel mit seiner tüchtigsten Frau der Welt hier zu Gast zu haben und allen 5 Söhnen. Wir freuen uns sehr darüber und wir freuen uns auch, dass er diese Bibelstunde vorbereitet hat und auch den Unterricht und die Abendvorträge am Anfang dieses Bibelkurses. Herzlich willkommen, Familie Strebel. Wir freuen uns sehr, dass Sie aus Zürich zu uns gekommen sind. Und jetzt vor der Botschaft, die Dr. Strebel vorbereitet hat, wollen wir mit einem Lied uns einstimmen. Das steht in der Nummer 329. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Davon singen wir die 1. Strophe, die 3. und die 6. In der 6. heißt es, lass jede hoch und niedere Schule die Werkstatt deines guten Geistes sein. Ja, sitze du nur auf dem Stuhle und präge dich der Jugend selber ein, dass treuer Lehrer viel und Beter sein, die für die ganze Kirche flehen und schreien. Wir erleben das, wie Gott dieses Gebet schon erhört hat und erhört. Und es ist auch ein Gebetsanliegen für diese Bibelstunde und für den Bibelkurs. Nummer 329. Jetzt die Strophen 1, 3 und 6.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Herzlichen Dank für diesen warmen Empfang hier, auch besonders Schwester Friederike. Der Kontakt geht nun schon über einige Jahre. Ich freue mich sehr darüber. Es ist eine große Bereicherung für unsere Familie. Ich freue mich, Ihnen Gottes Wort heute bringen zu dürfen. Wir lesen zusammen das 4. Kapitel des 1. Buches Mose. Ich weiß von mir selber, dass man manchmal, während der Text vorgelesen wird, wegtaucht. Bleiben Sie dabei. Gott spricht durch diese Worte. 1. Mose, Kapitel 4. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr: Fürwahr, wer Kain totschlägt, da zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging vom Angesicht des Herrn weg und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. Und Kain erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar den Henoch, und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch aber wurden Irad geboren, und Irad zeugte Mehujael, und Mehujael zeugte Methusael, und Methusael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Die eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar den Jabal, der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und sein Bruder hieß Jubal, der wurde der Vater aller Harfen- und Flötenspieler. Und auch Zilla gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen: Ada und Zilla, hört meine Stimme, ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Bis hierhin Gottes Wort. Herr, öffne uns die Augen, damit wir die Wunder sehen aus deinem Gesetz. Amen. Ich habe Ihnen den Text aus 1. Mose 4 vorgelesen, und davor liegen drei andere Kapitel. Die lese ich unseren Kindern in Kinderbibeln und in anderen Bibeln sehr oft vor und sie lesen sich auch gegenseitig oft vor. Das ist ja die Geschichte mit der Schöpfung und nachher die Geschichte des Sündenfalls. Vor einigen Wochen sagte mein Jüngster, 5 Jahre alt, zu mir, als ich ihn fragte, was da passierte: Sie aßen von dem Baum, obwohl sie nicht durften. Das war seine Zusammenfassung dieser Geschichte des Sündenfalls. Diese Aussage ist ihm ganz glatt von den Lippen gekommen und das nicht von ungefähr. Die verhängnisvolle Tat, die aus dem ungehorsamen Herzen des ersten Menschen oder der ersten Menschen kam, veränderte seither unser gesamtes Leben und unser gesamtes Sein, unsere innere Landschaft und unsere äußere Landschaft. Wir können 4 tiefgreifende Veränderungen in 4 Richtungen feststellen. Ich nenne sie die 4-fache Entfremdung des Menschen durch die Sünde. Die erste Entfremdung, die stattfand, war die gegenüber Gott. Das zeigte sich sofort nach der Tat. Paulus schreibt im Neuen Testament, im Epheser 2, Vers 12, dass seither der Mensch ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt dasteht. Gut zusammengefasst. Die zweite Entfremdung ist die, dass sich der Mensch, selbst entfremdet ist. Adam und Eva erkannten, dass sie nackt waren und sie suchten ihre Scham mit Feigenblättern zu bedecken. Das allein wäre eine Predigt wert. Wir suchen uns bis heute selbst zu rechtfertigen und wir bleiben uns in unserem tiefsten Innern selbst ein Geheimnis, sodass Jeremia ausgerufen hat: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Die dritte Entfremdung, die erste also gegen Gott, die zweite Entfremdung der Mensch gegenüber sich selbst und die dritte Entfremdung ist die gegenüber seiner Umgebung. Das soll die Weltkugel darstellen. Der Mensch entfremdete sich auch seiner Umgebung. Der ursprüngliche Auftrag des Bebauens wurde wesentlich erschwert und der Mensch leidet seitdem darunter, dass seine Umgebung nicht mehr so ist wie am Anfang und ihm viel Mühsal und viel Beschwernis abverlangt. Es gibt noch eine 4. Entfremdung und um diese 4. Entfremdung geht es mir heute in 1. Mose 4. Die Entfremdung der Sünde zeigte sich auch zwischen den Menschen. Das zeigte sich das erste Mal, als Gott das erste Menschenpaar nach dem Sündenfall zur Rechenschaft stellte. Ich rate Ihnen an, diese Woche mal 1. Mose 3 wieder zu lesen. Gott stellt seine erste Frage in der Bibel und die ist unglaublich, unglaublich tief. Er fragt nämlich: Wo bist du? Wie reagierten die Menschen? Zur Verantwortung gezogen zeigten Eva und Adam denselben Reflex, der uns heute noch, egal ob Kind oder Erwachsener, so vertraut ist. Nicht ich, der andere. Wir weisen unsere Schuld von uns und schieben sie auf den Nächsten. Und dadurch, durch die Sünde, werden wir einander voneinander entfremdet. Und auf dies richten wir jetzt unseren Blick, wenn wir 1. Mose 4 näher anschauen. Ich habe die Predigt unter den Titel gestellt: Weshalb haben wir Menschen Krieg? Ich habe diese Predigt vor den schrecklichen Ereignissen in München und Reutlingen und so weiter geschrieben. Ich hatte einfach den Eindruck, dass ich über dieses Thema reden sollte. Weshalb haben wir Menschen Krieg? Untertitel: Warnung und Verheißung der Geschichte Kains. Jakobus fragte vor tausenden von Jahren, also später nach Abel und Kain der Geschichte, in Jakobus 4, Vers 1 und 2, ich lese Ihnen diese beiden Verse vor: Jakobus 4, Vers 1 und 2. Da fragt er, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Was Jakobus in diesen Versen klar macht, ist, das Böse kommt aus dem Innern des Menschen. Und das wollen wir uns jetzt näher ansehen. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht alle Fragen, die die Menschen seither gestellt haben, warum haben die Menschen Krieg, beantworten kann, aber ich möchte gerne auf das Wort Gottes eingehen. Hören Sie mir aufmerksam zu und prüfen Sie, was ich sage anhand der Schrift. Die wichtigste Frage einer Predigt ist nicht, hat sie mir gefallen, sondern hat der Prediger das gesagt, was Gottes Wort sagt. Das ist die entscheidende Frage. Und darum bitte ich Sie, das auch zu prüfen, was ich Ihnen heute vorlege. Ich möchte da die Studie über 1. Mose 4 in drei Schritten näher anschauen. Ganz einfache Schritte. Vor der Tat, dann die Tat selbst und nach der Tat. Ja, wir gehen zum ersten Schritt vor der Tat. Ich komme nochmals auf die Geschichte und ich werde noch einige Male daran anknüpfen, weil das direkt zusammenhängt, die Geschichte vom Anfang zurück. Gott gab dem Menschen im Paradies ein Gebot mit. Der Unterschied zwischen vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall, der besteht nicht in der unbeschränkten Freiheit des Menschen. Gar nicht. Überlegen Sie mit mir mit, das Geschöpf ist ursprünglich zur Ehre des Schöpfers geschaffen worden. Alle Menschen, die grenzenlose Freiheit für sich beanspruchen, haben sich bereits an die Stelle ihres Schöpfers gesetzt und die Rolle des Gesetzgebers an sich gerissen. Der Mensch wurde von Anfang an dafür geschaffen, zu Gottes Ehre und um seinem Gebieter zu gehorchen. Es war ja nicht so, dass die Wahlfreiheit des Menschen drastisch eingeschränkt worden wäre. Nein, Gott gab ein Gebot. Der Mensch durfte von allen Bäumen des Gartens ausgenommen von zweien essen. Und wir wissen, der Mensch übertrat dieses Gebot und brach den Bund, dessen Bedingung Gott erhoben hatte. Das war keine Fußangel von Gott, sondern war ein Test der Unterordnung. Nichts hätte dem Menschen gefehlt zu seinem Glück. Nur dachte er sich in seinem Ungehorsam, dass ihm eben das Wichtigste fehlte, nämlich die Erfahrung dieses Baumes. Jemand sagte mir kürzlich, weißt du, mit einem Augenzwinkern, Sündigen erweitert die Möglichkeiten. So scheint es zu sein, doch dies ist eine große Täuschung. Die Sünde schränkt die eigenen Möglichkeiten und die meiner Nächsten drastisch ein. Der Mensch wird verflucht und aus der Gegenwart Gottes vertrieben und das hätte das Ende des Menschen sein können. Doch Gottes Plan und Ratschluss geht über den Ungehorsam des Menschen hinaus. Er kündigt nicht nur Fluch, sondern auch kommenden Segen an. Und haben Sie noch etwas Geduld, ich komme gleich zur Geschichte von Kain. Jetzt kommt die Brücke. Der Nachkomme Evas wurde verheißen, lesen Sie mit mir Kapitel 3, Vers 15. Er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Eva, deren Name Mutter der Lebendigen bedeutet, ein Nachkomme von ihr würde der Schlange den Kopf zertreten. Und nun lesen Sie im Kapitel 4, Vers 1, es steht so schnell geschrieben und wir lesen schnell darüber hinweg. Sie wird zum ersten Mal schwanger und gebärt, wahrscheinlich unter Schmerzen, wie Gott es angekündigt hatte, einen Knaben. Wenn man damals einen Namen gab, wählte man diesen Namen nicht aus ästhetischen, klanglichen Gründen, sondern man verknüpfte jeden Namen eng mit der Identität, dem Auftrag und dem Charakterzug eines Menschen. Und so rief Eva nach der Geburt aus, dass sie einen man mit der Hilfe des Herrn erworben hat. Was für ein Erwerb würde das sein? Ich kann mir vorstellen, dass Eva gespannt war, ob dieser Nachkomme wohl die Entfremdung, die riesige Entfremdung, die zwischen Gott und Mensch entstanden war, beenden würde. Und dann wurde noch ein zweiter Sohn geboren. Und sein Name deutet auf einen anderen menschlichen Grundbestand hin. Der Mensch war vergänglich, ja nur ein Hauch. Dieses Bewusstsein hatte sich offenbar den Eltern ebenfalls tief eingeprägt. Dann steht, dass beide Söhne heranwuchsen, offensichtlich mit einem unterschiedlichen Gabenprofil. Kain wurde Ackerbauer, Abel Schafzüchter. Mit diesen kargen Worten wird ein weiteres Geheimnis des Menschseins erklärt. Gott rüstet jeden Menschen mit einer einzigartigen DNA aus und stellt sie an einen einzigartigen Punkt der Geschichte. Jeder Mensch trägt etwas zur Entwicklung von Gottes Schöpfung bei. Und das bedeutet auch, ganz wichtig, dass Ungleichheit unter den Menschen ein ursprünglicher, von Gott geschaffener Tatbestand darstellt. Dann heißt es, dass die beiden Söhne ein Opfer darbrachten. Woher wussten sie wohl, dass sie Gott ein Opfer darbringen sollten? Wir finden keinen direkten Hinweis im Text, nur einen indirekten Hinweis und können das aus einer Handlung Gottes schlussfolgern. Gott hatte nämlich Adam und Eva, die sich schämten, dass sie nackt waren, Felle gemacht. Und um diese Felle zu bekommen, mussten Tiere ihr Leben lassen. Dies setzte wohl den Standard für das erste Opfer der Menschen. Das Opfer wurde also nicht erst mit Israel etwa eingeführt, sondern es war schon die Erkenntnis des ersten Menschen oder der ersten Nachkommen, dass etwas zwischen Gott und ihnen nicht mehr in Ordnung war. Der Mensch nimmt das bis heute intuitiv wahr. Paulus sagt es im Römerbrief Kapitel 1, dass er Gott entfremdet ist. Er will sich ihm nähern und von daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn Sie die verschiedenen Völker und Gepflogenheiten ansehen, dass der Opferdienst einen sehr zentralen Stellenwert hat. Doch blicken wir näher hin auf dieses Opfer. Kain und Abel brachten Gott ein unterschiedliches Opfer dar. Kain reichte vom Ertrag des Feldes eine Gabe für Gott dar und sein Bruder Abel nahm sich ein Tier. Aus unserer Optik war doch da alles bestens in Ordnung, jeder nach seinen Gaben. Erschreckt stellen wir dann fest, dass es heißt, dass Gott auf Abels Opfer, aber nicht auf Kains blickte. Weshalb wohl? Hier müssen wir uns zwei Hinweise aus dem Neuen Testament vor Augen führen. Der eine stammt aus Hebräer 11, Vers 4. In dieser Ahnengalerie des Glaubens listet der Schreiber des Hebräerbriefs Abel auf und stellt dann Kain daneben. Und dort steht in Hebräer 11, Vers 4, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Der Unterschied zwischen Abel und seinem Bruder war nur einer. Haben Sie es gelesen? Der Glaube. Johannes stimmt mit dem ein. Auch er schreibt in seinem Brief von Kain. 1. Johannes 3, Vers 11. Können wir das nachlesen? Ich lese Ihnen auch diese Stelle vor. Es ist sehr wichtig, dass wir immer die gesamte Bibel in den Fokus nehmen, um auch eine Geschichte nochmals aus einer anderen Optik zu nehmen. Dort schreibt Johannes in 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 11, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, und achten Sie auf die Formulierung, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Das heißt also, dass Gott sah, dass Kain, der Erwerb Evas, von dem sie sich so viel erhoffte, aus dem Bösen war. Was heißt das? Er hatte keinen Glauben. Sein jüngerer Bruder Abel jedoch war gerecht. Diese Gerechtigkeit war jedoch durch seinen Glauben und nicht durch sein Opfer begründet. Gehen wir nicht vorschnell vor dieser wichtigen Stelle, über diese wichtige Stelle hinweg. Den einen Menschen schenkt Gott Glauben und den anderen lässt er in seiner Bosheit bestehen. So schildert es die Bibel. Und es war die Frau von Francis Schaeffer, Edith Schaeffer, die ein wunderbares Buch geschrieben hat. Ich glaube, es heißt Heilsgeschichte im Vogelflug. Die hat gesagt, es gibt nur zwei Linien der Menschheit. Die Linie der Verheißung und die Linie des Fluches. Und wenn wir das im Kopf haben, erscheint nachher die ganze biblische Heilsgeschichte unter einem anderen Fokus. Es geht um diese beiden Linien, um die Linie Verheißung und um die Linie des Fluches. Wir haben ja die Tendenz, uns die einzelnen Figuren, vor allem des Alten Testamentes, so zusammenzubasteln und Heldengeschichten daraus zu bauen. Adam und Eva lieben wir wegen der Apfelgeschichte. Einigen erscheint auch die Sünde inspirierend und spannend. Wir blicken in unsere Kinderbibel und freuen uns mit Noah über das riesige Schiff oder stellen bewundernd fest, dass Abraham und seine Nachkommen doch ziemlich reich waren. Josef wurde Unterkönig von Ägypten und das Volk Israel, das wischte dem mächtigen Pharao eins aus. Doch halt, hier färben wir die Grundtöne der Bibel etwas falsch ein. Die Bibel beschreibt immer diese zwei Linien der Menschheit, die Linie des Segens und die Linie des Fluches. Das soll keineswegs fatalistisch verstanden werden. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, im Moment, in dem wir diese Zeilen lesen, sollte uns diese wichtige Frage durch den Kopf gehen, und es ist die erste Frage, die ich Ihnen heute stelle. Und wenn Sie etwas aufschreiben, nehmen Sie doch diese Frage von heute mit. Gehe ich auf der Linie der Verheißung oder gehe ich auf der Linie des Fluches? Schon Mose hatte dem Volk Israel vor dem Einzug ins Land das Gesetz vorgestellt und nachher gesagt, ich lege euch Segen und Fluch vor. Und dann setzt er hinzu, wählt das Leben. Auch der Erwerb von Eva, der ältere Sohn Kain, wurde genau vor diese Wahl gestellt. Und damit kommen wir zum zweiten Schritt, zur Tat selbst. Nachdem der Rahmen dieser Geschichte in wenigen Versen aufgebaut worden ist, verlangsamt der Schreiber seine Geschwindigkeit und richtet seine Kamera auf den Täter. Was steht denn da von Kain in Vers 4 oder Vers 5? Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Wut wird hier nicht als kreativer Akt dargestellt, im Sinne von Aggression muss raus. So wird manchmal behauptet. Nein, zuerst führt uns der Text dahin, nach dem Grund der Wut zu fragen. Das war nämlich die Frage, die Gott Kain sofort stellte. Warum bist du so wütend? Eine weitere, ich würde fast sagen, existenzielle Frage an den Menschen. Warum bist du so wütend? Haben wir uns das selbst auch schon gefragt? Haben wir diese Fragen auch schon unseren Kindern gestellt? Was treibt uns zum Zorn? Gott warnte Kain. Aber der von Gott entfremdete Mensch reagiert stets auf die gleiche Weise. Er missachtet diese Warnung Gottes. Und hier müssen wir etwas klar sehen aus der ganzen Bibel. Einerseits entfaltet sich der große Plan Gottes, auch wenn sich aus menschlicher Sicht alles, aber auch wirklich alles in die falsche Richtung zu bewegen schien. Stellen Sie sich vor, die beiden ersten Nachkommen, der eine schlägt den anderen tot. Andererseits sind die beteiligten Menschen keine Marionetten, überhaupt nicht, sondern verantwortlich handelnd. Und das stellt uns der Text ganz klar dar. Gott konfrontierte Kain mit der Warnung, dass die Sünde, steht in Vers 7, vor der Tür lauert. Über diesen Vers ist viel gerätselt worden. Offenbar geht es darum, dass Kain aufgefordert wurde, dass nicht die Sünde über ihn herrscht, sondern er über die Sünde. Da habe ich mich gefragt, ja, wie kann denn das möglich werden? Wie hat ein sündiger Mensch eine Chance, über die Sünde zu herrschen? Ich glaube, der springende Punkt hier ist, das wäre der Moment gewesen, in dem Kain seine Hilflosigkeit hätte eingestehen müssen. Er hätte sagen müssen, warum er so wütend ist. Und hätte Gott um Hilfe und Erbarmen anrufen müssen. Doch es wird mit keinem Wort erwähnt, dass er bei Gott Hilfe gesucht hätte. Die Wahrheit war, er ließ die Sünde über sich herrschen. Sie dominierte ihn und steuerte sein Verlangen. Ich weiß nicht, wie ein psychologisches Gutachten heute über Kain ausgefallen wäre. Das sind nicht einfach Emotionen, die mit ihm durchgingen. Das war ursprünglich das Bemühen, mit der eigenen Leistung Gott zu genügen. Und als er merkte, dass er das nicht tun konnte, war er tief gekränkt. Vielleicht hat er auch gewusst, dass ein Tieropfer nötig gewesen wäre, wir wissen es nicht. Doch er drückte seinen Willen durch. Er sah, dass sein Bruder von Gott gnädig angenommen wurde und er selbst nicht. Und so ist es bis heute geblieben. Daraus entsteht Neid. Merken Sie, wo es beginnt? Es beginnt hier drin. Krieg beginnt hier drin. Und darum ist die Frage so wichtig. Es ist die zweite Frage, die ich Ihnen heute mitgebe. Fangen Sie an, sich selber und anderen Warum-Fragen zu stellen. Warum bin ich so wütend? Gottes Fragen zielen unter das Verhalten auf unsere Motive, auf das, was uns treibt. Und wenn wir auf uns selbst blicken, wenn der Heilige Geist das klar macht, dann merken wir, dass wir uns selber nicht helfen können, sondern dass wir dringend Hilfe von außen benötigen. Dann spielte sich en miniature ab, was Gott später durch das 10. Gebot regeln würde. Er sagt im 10. Gebot, begehre nicht, was dein Nächster hat. Auch dort, die Gebote sind gut und sie beginnen in unserem Innern. Begehren ist eine innerliche Sache. Es geht nicht um eine Frage des äußeren Verhaltens, sondern um ein innerliches Begehren. Die Bosheit wurzelt im Herzen des Menschen. Johannes spricht ja davon, dass Kain aus dem Bösen war. Und Gottes Urteil über den sündigen Menschen lautet, dass sein Herz böse ist. Den ganzen Tag. So steht es in 1. Mose 6 und in 1. Mose 8. Kain hörte nicht auf die Warnung Gottes. Und wie oft ist dieses Verhalten seither wiederholt worden? Der Mensch verfügt auch im sündigen Zustand sehr wohl über ein Bewusstsein, was gut und böse ist. Lesen wir bei Paulus in Römer 1, Vers 32. Er weiß durch sein Gewissen sehr wohl, wenn er vom Gebot abweicht. Aber das Problem ist nicht das Wissen beim Menschen, sondern das Problem ist das Wollen. Darum geht es. Jesus hat einmal geweint über die Stadt Jerusalem und gesagt, ihr habt nicht gewollt. Die Gedanken Kains fixierten ein Ziel. Sein Hass sollte sich am Bruder entladen und er suchte den passenden Zeitpunkt dafür ab. Eine gewisse Parallele entsteht zu Judas viele tausend Jahre später, da Jesus verriet. Auch dort wusste Pilatus, der römische Gouverneur, genau, warum das passiert ist. Warum? Es steht, er wusste genau, dass ihn die Juden aus Neid überliefert hatten. Wieder dasselbe Motiv. Judas ging dann hin, sie gaben ihm Geld und Gottes Ratschluss, so sagt es Petrus in Apostelgeschichte 2, ließ seinen eigenen Sohn durch die Hände seines Volkes töten. Aber das hob niemals die Verantwortung des Mörders auf. In Markus 14, Vers 20 und 21 steht, sagt Jesus zu Judas, es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Harte Worte. So verübt der vollverantwortliche Kain seine grässliche Tat. Sie stürzt seine eigene Familie in ein großes Elend. Davon steht zwar nichts geschrieben, wir können uns jedoch, ich glaube, alle das Entsetzen der Eltern vorstellen. Ihre Hoffnung hatte sich zerschlagen. Wenn wir den Text genau lesen des Kapitels, dann erkennen wir etwas von der großen Verunsicherung. Später wurde ihnen nochmals ein Sohn geschenkt, steht am Schluss des Kapitels, und sein Name bedeutet Ersatz. Sie sagten, Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat. Und sehen Sie, um diese Linie dreht sich die gesamte Geschichte Gottes, um die Linie der Verheißung, die trotz der Bosheit des Menschen weiter bestand. Gott sorgte für einen Ersatz. Beachten wir Gottes Umgang mit Kain. Vor der Tat hat er ihn zur Rede gestellt und auch nach der Tat stellt er ihn nochmals zur Rede. Lassen wir uns nicht täuschen. Gott lässt sich auch heute keinem Menschen unbezeugt. Niemals. Wenn Sie heute hier drin sitzen, kann ich Ihnen mit Sicherheit schon sagen, er lässt sie sich nicht unbezeugt. Und er fordert uns durch die Heilige Schrift, durch jeden Text zur Umkehr auf. Durch jeden Text. Gottes Wort, hat jemand gesagt, verändert entweder zum Segen oder zum Fluch. Und es ist so unangenehm, dass uns Gottes Wort zu einer Entscheidung auffordert. Gott stellt Kain nochmals zur Rede. Und er fragt ihn wieder eine Frage. Gott stellt geniale Fragen. Er fragt ihn eine didaktische Frage. Wo ist dein Bruder Abel? Natürlich wusste er, was geschehen war. Es war noch eine weitere Gelegenheit, die Vergebung Gottes zu suchen und seine Sünde einzugestehen. Doch Kain reagiert ganz anders. Merken Sie, welche Masche er zieht? Die gleiche, wie seine Eltern schon gezogen haben. Er beginnt sich selbst zu rechtfertigen. Er stellt eine Gegenfrage, eine berühmte Frage. Mein Doktorvater hat dann gesagt, das sei eigentlich die Grundfrage aller Menschenrechte. Bin ich meines Bruders Hüter? Bin ich meines Bruders Hüter? Das eben hätte er sein sollen, seines Bruders Hüter. Wenn wir das Neue Testament anschauen, dann sehen wir, dass Jesus eine neue Gemeinschaft schafft, eine liebende Gemeinschaft, die durch Liebe gegenseitig gekennzeichnet wäre und wo die Menschen einander eben hüten. Menschen, die von Herzen sagen, ich bin meines Bruders Hüter, deren Hass geheilt würde, die zusammen Gott dienen. Aber der von Gott abgewandte Mensch gibt seine Sünde nicht zu, selbst wenn sie vor Gott offen zutage liegt. Und bevor wir zum dritten Schritt kommen, singen wir ein Lied. Was für ein treffendes Lied. 1. Mose 4 betrachten wir und wir kommen zum dritten Schritt, zur Betrachtung der Folgen dieser Tat. Während Kain seine Verantwortung und sogar seine Tat abstreitet, weiß er sich nach der Ankündigung der Konsequenzen sehr wohl zu wehren. Haben Sie das gemerkt? Zielstrebig bringt er sich jetzt ein und reklamiert vor Gott, meine Strafe ist viel zu hart. Auch das ist etwas, wo ich mich ertappt fühle. Mein sündiges Herz kann die Verfehlung am Nächsten viel mehr zugeben. Oder es fällt uns viel schwerer, unserem Nächsten unsere Sünde zuzugestehen, als beim Nächsten zu sehen, was beim anderen falsch ist. Oder umgekehrt gesagt, wir plädieren sehr gerne für Milde im eigenen Fall. Das war auch die Reaktion von Kain. Ich glaube, dass übrigens das ganze Kapitel auch ein Lehrstück für die Kindererziehung ist. Das ist jetzt nicht mein Hauptthema, aber doch einige Fragen. Wie gehen wir mit Wut und Aggression in der Familie um? Beurteilen wir nur das Verhalten oder gehen wir dem treibenden Motiv nach? Wie reagieren wir auf Hartherzigkeit? Wie konfrontieren wir das Kind nach einer Tat, nicht nur vor der Tat, sondern auch nach der Tat? Welche Fragen stellen wir ihm? Gott stellt geniale Fragen und er leitet uns an, auch als Eltern auch Fragen zu stellen. Wie geben wir dem Kind und auch uns Gelegenheit, Sünde zu bekennen? Und wie sprechen wir mit ihm über seine Verantwortung Gott, den Eltern und den Geschwistern gegenüber? Mit Gottes Hilfe möchte ich Sie anregen, diese Kinder oder auch Enkel haben, oder geistliche Kinder und Enkel, dass sie diese Fragen zu stellen beginnen. Es ist unglaublich spannend. Meine Erfahrung zeigt, beim ersten Mal fragen, kommt eine abwehrende Haltung. Beim zweiten Mal fragen, eine Entschuldigung. Und beim dritten oder vierten Mal, vielleicht muss man auch etwas Zeit vergehen lassen, plötzlich kommt was hervor. Die Geschichte Kains lehrt mich, diese Fragen zu stellen. Woher kommen Wut und Aggression in unseren Familien? Das nur kurz nebenher. Die Strafe Gottes ist schrecklich. Halten wir das an dieser Stelle fest. Kain hatte sich erhofft, die Probleme vom Hals zu schaffen. Das war nämlich, er wollte diesen Zustand nicht mehr ertragen. Er konnte seinen Bruder nicht mehr ausstehen und sagte, okay, auf die Seite schaffen. Das ist die Logik der Sünde. Doch die Folgen sind schrecklich. Sie knechten uns und andere. Kain wird verheißen, dass er ein unstetes und flüchtiges Leben verbringen würde. Und es ist das Los der Linie des Fluches seither geblieben. Es treibt den Menschen diese Ruhelosigkeit umher. Er sucht die Anklage und den Schmerz der Sünde zu betäuben. Doch selbst die stärksten Betäubungsmittel nützen da nichts. Ich habe oft das Gefühl, sie steigert fast manchmal noch die Sensitivität für diese Ruhelosigkeit. Es entfaltet sich ein Kreislauf der eigenen Zerstörung. Gott ging auf das Anliegen Kains ein. Wir können uns fragen, weshalb. Der Text gibt keine direkte Antwort drauf. Vielleicht können wir eine Teilantwort geben. Es geht Gott stets um die eigene Ehre und seinen großen Plan. Das ist das Erste. Und Gott begrenzt das Böse. Gott sei Dank begrenzt er das Böse, indem er den Übeltäter selbst markierte und vor weiteren Übeltaten schützte. Das ist ein großes Geheimnis, dass Gott selbst Menschen, die direkt ins Unheil laufen, dass er sie schützt. Wenn der Mensch sich ganz selbst überlassen wäre, ich wage mich nicht auszudenken, was dann passiert wäre. Und diesen Kreislauf durchbricht Gott, indem er ihn schützt. Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 2, und ich möchte Ihnen diese Verse vorlesen, er schreibt von dieser Güte Gottes und sagt etwas ganz Interessantes, und es passt genau zur Geschichte Kains. Römerbrief Kapitel 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, und erkennst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Jeder Tag, den ich leben darf, und dem mich Gott verschont und wo er mir Gutes zukommen lässt, ist ein Beweis seiner Güte, sagt Paulus. Und sie soll mich treiben zur Buße. Ein so schöner Sonntag wie heute soll uns zur Buße treiben. Und sonst ist das, was Paulus anschließt, das lesen wir nicht gerne, aber es steht hier geschrieben. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Wir können zwischen diesen zwei Optionen wählen. Es ist die ganze Schrift. Jeder Tag, den Gott uns schenkt, ist ein Aufruf, Buße zu tun und seine Güte in Anspruch zu nehmen. Und wenn wir das bleiben, sagt Gott, dann häufst du dir nicht die Güte auf, sondern den Zorn Gottes und sein Gericht. Ich möchte dieses deutlich uns heute auch vor Augen legen, nicht weil ich das erfunden habe, sondern weil es der Text sagt. Täuschen wir uns nicht, Gott muss Sünde richten. Dass er langmütig wartet, heißt nicht, dass er Sünde gutheißt. Für den Betreffenden bedeutet es vielmehr, dass Gottes Güte ihn zur Umkehr bewegen soll. Gott wäre nicht gerecht, wenn er über die Bosheit des Menschen hinweggehen würde. Er wäre nicht Liebe, wenn er nicht gerecht wäre, hat Martin Lloyd-Jones gesagt. Und das ist genau das Fundament jeder christlichen Sozialethik. Gerechtigkeit und Liebe verbinden sich durch das Werk seines Sohnes. Der sündlose Gottessohn trägt den gerechten Zorn Gottes und tut ihm völlige Genüge. Für uns sehr schwierig nachzuvollziehen, aber wir können es annehmen und der Heilige Geist hilft uns dabei. Jesu Opfer schafft die Voraussetzung, dass Gott seine Liebe Menschen im vollen Maß zukommen lassen kann. Nicht, weil wir so gut sind und weil das verdient hätten, sondern es steht, als wir noch Sünder waren. Der traurigste Satz dieses Kapitels, und ich habe viel über den nachgedacht, ist nicht der Mord an Abel, sondern es ist der Vers 16. Ich lese ihn nochmals. Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn. Es kann nichts Schrecklicheres geben. Zum Glück gibt es auch das Umgekehrte. König Salomo betet zum Beispiel bei der Einweihung des Tempels. Er sagt, wenn sich Gottes Volk demütigt und sie beten und mein Angesicht suchen und umkehren, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und bei dem Gericht über das Volk Israel sagt er nachher im Bericht über dieses Gericht, ich habe mich ihnen oft nachgeschickt. Früh habe ich mich aufgemacht und sie gesucht. So ist Gott. Leider gibt es beide Wege. Die einen suchen sein Angesicht und die anderen wenden sich davon ab. Doch es gibt auch in diesem Kapitel, und das finde ich so genial an der Bibel, es gibt am Schluss einen Hoffnungsschimmer. Es steht nämlich, dass als Kains Ersatz Seth auf die Welt gekommen ist und dann sein Sohn Enosch, das bedeutet auch hinfällig, dass dann, ein kleiner Satz steht da nur, dass dann man anfing, den Namen des Herrn anzurufen. Vers 26, wunderschöner Schluss dieses Kapitels. Während der eine vom Angesicht Gottes wegläuft, wendet die gleiche Not die anderen zu Gott. Das ist doch ganz verrückt. Wir sehen, dass Gott auch durch das Böse hindurch seinen Plan verwirklicht. Und so tut er es auch heute und ruft Menschen zur Umkehr. C.S. Lewis spricht einmal davon, dass das Leid das Megafon Gottes für verhärtete Menschen sei. Der Rest dieses Kapitels hängt eng mit dem gesamten Geschehen zusammen. Wir hätten uns nun vorstellen können, dass der Kain jetzt, nachdem er das alles hinter sich gelassen hat, dass er wegging und das Leben lang in einer Höhle hauste, oder? Aber das Gegenteil war der Fall. Er ging hin, nimmt eine Frau, da ist auch wieder die Frage, ja woher, wahrscheinlich kann sich nur vorstellen, aus der Nachkommenschaft von Adam und Eva, und er bekommt Nachkommen. Wahrscheinlich hätten wir heute gesagt, über die nächsten Jahrhunderte ist Gras über die schreckliche Tat gewachsen. Nicht nur Gras, viel mehr. Es entstanden, Sie haben es mit mir gelesen, eine ganze Menge toller Dinge. Da wurden Städte gebaut, da wurden Zelte gebaut, da wurden Ackerbau und Viehzucht entwickelt, da wurden Instrumente und Geräte konstruiert. Musik und Künste erlebten eine Blüte. Es schien, als habe sich die Menschheit vom Mord Kains erholt. Sie begannen auch als Sünder, den Auftrag Gottes, die Schöpfung zu entwickeln, in die Tat umzusetzen. War alles wieder in Ordnung? Wer den Abschnitt genau liest, wird merken, dass sich noch ein anderer Ton in diesen Kulturoptimismus hineinmischt. Wir lesen in Vers 19 und den folgenden Versen von Lamech, dass sich zwei Frauen nahm. Er nahm sich zwei Frauen. Wie hat es Gott am Anfang angeordnet? Ein Mann sollte einer Frau anhängen. Einzahl, 1. Mose 2, Vers 24. Gottes ursprüngliches Format wurde auch in dieser Hinsicht bald über Bord geworfen. Und was sagte Lamech später zu seinen Frauen? Er pries sich dafür, dass er sich für eine geringfügige Verletzung mit der Tötung rächen würde. Und auf wen bezieht er sich, wenn wir es genau lesen? Auf Kain. Wo beginnt Krieg? Weshalb haben wir Menschen Krieg? Es beginnt hier drin. Es beginnt bei unseren Motiven. Es hat mit der Sünde zu tun, in der wir uns ursprünglich vorfinden. Sünden sind nicht nur Taten, sondern es ist ein grundsätzlicher Zustand, in dem wir uns von Anfang an befinden. Und es geht weiter. Es beginnt, übrigens auch dieses Kapitel sehr erhellend, es beginnt in der Familie. Habt ihr das gemerkt? Es beginnt zwischen zwei Brüdern. Und es geht weiter über die nächsten Generationen. Die Menschen wohnten zwar in Zelten und Städten, sie verfügten über Metallwerkzeuge und Musikinstrumente, doch der Friede war nicht wiederhergestellt. Zwei Kapitel später heißt es, die Menschen handelten verderbt und das Böse nahm so zu, dass Gott ein Gericht über den gesamten Erdkreis bringen musste. Wir kommen nochmals zu unserer Frage, weshalb haben wir Menschen Krieg? Weshalb streiten sich Ehepaare bis zum finanziellen und psychischen Ruin? Weshalb bekämpfen sich Nachbarn bis zum Verlust des gesamten Vermögens? Weshalb rächen sich Arbeitnehmer an Arbeitgebern und Schüler an Lehrern? Weshalb haben wir an über 100 Orten Konflikte in der Welt? Weshalb bekämpfen sich Völker gegenseitig und richten sich unterschiedliche Stämme zugrunde? Wir könnten aber auch ganz anders fragen, weshalb haben sich die Menschen noch nicht ganz zugrunde gerichtet? Weshalb ist keine weltzerstörende Bombe bis jetzt abgeworfen worden? Weshalb hat sich auch Europa nach diesem schrecklichen Krieg Mitte letztes Jahrhundert erholen können? Die Frage auf das erste Bündel lautet, weil die Sünde den Menschen einander entfremdet hat. Der Ursprung und Gewalt, ich sage es nochmals, und von Zerstörung beginnt im Herzen, der inneren Schaltzentrale des Menschen. Von dort breitet sie sich aus, zuerst in der Familie. Geschwister, die einander Feind werden. Kinder, die ihre Eltern missachten. Eltern, die ihre Kinder misshandeln. Und so geht es weiter, bis das ganze Völker sich bekämpfen. Die wichtigste Frage ergeht deshalb an jeden Einzelnen von uns. Und ich stelle sie nochmals. Die drei Fragen. Gehe ich auf dem Weg der Verheißung oder auf dem Weg des Fluches? Heute ist Zeit zur Buße. Es ist Gottes Güte, die mich dahin treibt. Zweite Frage, die sich alle gleichermaßen selbst stellen können: Wo habe ich die Tendenz, mich selbst zu rechtfertigen? Das ist ein Grundübel. So können sich Konflikte, Hass und Gewalt eben festsetzen. Und das Dritte ist, wo habe ich Gras wachsen lassen, wie Kain, der wegging? Wo habe ich Gras wachsen lassen? Die wichtigste Frage ist die erste Frage, es ist die entscheidende. Und ich hoffe, dass es dir geht wie dem Zöllner im Gleichnis von Jesus. Er sagte nämlich nur ganz wenig und das genügt. Herr, sei mir Sünder gnädig. Die gute Botschaft, hat jemand gesagt, besteht aus drei Worten. Der dreieinige Gott rettet Sünder. Darum geht es. Geh nicht von diesem Punkt weiter wie Kain, der vom Angesicht des Herrn weggegangen ist. Beginne wie Adam und Eva damit, den Namen des Herrn anzurufen. Wenn es geschieht, preisen wir den Herrn, denn auch dieses Anliegen kommt von ihm selbst aus. So lege ich Ihnen heute anhand von 1. Mose 4 Fluch und Segen vor. Den Fluch, damit er sie in die Arme des gerechten und barmherzigen Gottes treibe, und den Segen, damit er die Dankbarkeit in ihnen entfache oder neu entfache. Gott redet durch sein Wort. Er lässt sie nie und mich auch nie unverändert zurück. Bitten wir ihn, dass er uns gnädig sei und uns seines Segens teilhaftig werden lasse. Amen.
Wir danken ganz, ganz herzlich für diese Botschaft und antworten noch mit der Gewissheit und mit dem Gebet aus dem angefangenen Lied 329. Wir beten darum, dass Gottes Wort uns und noch viele, viele mit uns erreicht. Wir singen aus 329 die vierte Strophe. In dem Vertrauen, Gott sendet sein Wort und macht uns gesund. Und darüber hinaus noch ganze, ja, auch Völker. 329, die Strophe 4.
Ja, dann sind wir am Ende von der Stunde heute. Nochmal die Einladung, einfach in der kommenden Woche teilzunehmen. Die Programme liegen am Ausgang auf. Und danke fürs Kommen. Ihnen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und vielleicht bis nächsten Sonntag.